Ich lächle, ich sehe da hinten meine Frau und meinen Sohn. Und ich dachte gerade spontan, Mensch, genauso sieht das doch aus, wenn eine Mutter ihr Kind tröstet, wenn eine Frau ihren Sohn auf den Arm hält oder die Tochter. Es ist das Jahr 1820 und wir befinden uns in Brewster, einem kleinen ländlichen Dorf, etwa 80 Kilometer nördlich von New York. Und es ist eine ärmliche Gegend. Die meisten Menschen hier in dieser Region sind ganz einfache Tagelöhner. Sie leben von der Hand in den Mund. Und hier in Brewster wird am 24. März 1820 ein kleines Mädchen geboren. Ihr Name Fanny Crosby. Fanny Crosby. Im Alter von 6 Wochen, nach ihrer Geburt, 6 Wochen später, stellen die Eltern fest, irgendetwas stimmt mit ihren Augen nicht. Irgendetwas stimmt mit ihren Augen nicht. Eine Erkältung haben zu einer Augenentzündung geführt. Und was machen besorgte Eltern? Sie nehmen das Kind und gehen zum Arzt. Da ihr eigener Arzt zu dem Zeitpunkt nicht erreichbar ist, gehen sie zu einem anderen. In ihrer Sorge, in ihrer Not suchen sie einen anderen Arzt und er rät ihnen, heiße Kompressen auf die entzündeten Augen zu legen. Und die Eltern vertrauen diesem Arzt, behandeln ihr Kind mit heißen Kompressen und tatsächlich ein paar Tage später geht die Entzündung weg. Dann aber nimmt die Tragödie ihren Lauf. Auf den Augen haben sich so hässliche weiße Flecken gebildet. Die Hitze der Kompressen hat die Augen der kleinen Fanny nachhaltig beschädigt. Sie erblindet. Und kein Augenarzt kann ihr mehr helfen. Und später stellt sich heraus, dass sie an einen Pfuscher geraten sind. Einen, der sich nur als Arzt ausgegeben hat, kein Arzt war. Und diese Kompressen werden für dieses kleine Mädchen das Leben nachhaltig verändern. Sie wird ihr Leben lang an den Folgen zu leiden haben. Sie erblindet. Diesem Schicksalsschlag nicht genug. Im selben Jahr, ein halbes Jahr später, stirbt der Vater infolge einer Erkältung. Fanny Crosby, jünger als ein Jahr, wird ihren Vater nie kennenlernen. Und der Tod des Vaters stürzt die Familie in eine große Not. Die verwitwete Mutter ist nun herausgefordert, hart zu arbeiten, um ihre 6-köpfige Familie zu ernähren. Als Fanny später selbst einmal erwachsen eine Familie gründet und den blinden Alexander van Alstein heiratet, bekommen sie irgendwann auch ein Kind. Aber das Glück währt nicht länger. Kurz nach der Geburt müssen sie das Kind wieder loslassen. Ihre einzige Tochter stirbt. Liebe Gemeinde, das Leben von Fanny Crosby war nicht einfach. Das können wir uns vorstellen. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Das Leben hat ihr übel mitgespielt. Und sie wusste wirklich, was Leid, was Schmerz und Trauer ist. Und ihre Geschichte, hier sehen wir sie oben, ihre Geschichte ist eine Leidensgeschichte. Und ich habe ihre Geschichte einfach nur als Beispiel erzählt und vorangestellt. Ihre Geschichte steht exemplarisch für alle Leidensgeschichten der ganzen Menschheit. Jeder Mensch hat seine eigene Leidensgeschichte. Jeder Mensch, der hier im Raum sitzt, heute Morgen, du und ich, wir alle haben unsere eigene Leidensgeschichte. Und es ist eine menschliche Grunderfahrung, dass wir leiden, dass wir verletzlich sind, dass wir verwundbar sind. Leid, Schmerz und Trauer sind ein Teil unseres Lebens. Da sitzen wir alle im selben Boot. Und niemand kommt im Laufe seines Lebens ungeschoren davon. Jeder wird Leid erleben. Ohne Frage, ohne Zweifel. Und ja, nicht alle Leidensgeschichten sind so tragisch wie die von Fanny Crosby. Auf der anderen Seite gibt es Leidensgeschichten, die sind noch weitaus heftiger. Wir erinnern uns vielleicht an die Bibelwoche vor ein paar Wochen, da haben wir uns ganz intensiv mit Hiob beschäftigt. Hiob, der Mann aus dem Alten Testament, der alles verloren hat. Angefangen von seinen vielen Kindern, die bei einem Unglück umgekommen sind, über sein ganzes Hab und Gut, und er war zu der damaligen Zeit in der Region vermutlich der reichste Mann, den man sich vorstellen konnte. Und schließlich wird er unermesslich und unerträglich krank. Und es wird beschrieben, wie er von morgens bis abends da sitzt und sich mit Steinen seine Haut aufratscht, weil sie so juckt. Und er kommt nicht zur Ruhe. Und in dieser Situation sehnt er sich nichts Sehnlichster herbei, als endlich sterben zu dürfen. Der Tod wäre hier eine Erlösung. Liebe Gemeinde, Leid ist unser ständiger Begleiter. Nicht immer. Gott sei Dank. Wir erleben gute Phasen. Wir erleben Glück und Freude. Wir erleben schöne Momente. Aber Leid wird uns alle betreffen. Sei es in einer ganz einfachen, vielleicht nicht so dramatischen Form. Sei es, dass wir vielleicht richtig heftig leiden müssen. Leid gehört zum Leben dazu. Und ich weiß, und es tut mir auch leid, gleich zu Beginn des Jahres, am Anfang des Jahres, direkt so eine Botschaft zu verkünden. Aber das ist unsere Realität. Das ist das, was uns Tag ein, Tag aus umgibt. Wir brauchen nur den Fernseher anzuschalten. Wir brauchen nur ins Krankenhaus zu gehen. Wir brauchen nur unser eigenes Leben anzuschauen. Dann werden wir Leid sehen. Und Jesus selbst sagte einmal zu seinen Jüngern in Johannes 6, 33, können wir das nachlesen, in der Welt seid ihr in Bedrängnis. Es ist einfach nur eine Feststellung. Ja, ihr erlebt Leid. Es gehört zu eurem Leben dazu. Und so stehen wir heute am Anfang eines neuen Jahres. Das neue Jahr liegt vor uns wie ein unbeschriebenes Blatt. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Aber eines wissen wir zu 100%, das Leid wird uns in dieses Jahr begleiten. So gern würde ich das Leid im vergangenen Jahr behalten. Nein, es wird uns dieses Jahr begleiten und mitkommen. Und hier und da wird es über uns hereinbrechen. Hier und da wird es uns einholen. Wir werden uns nicht darauf vorbereiten können. Es wird immer zum falschen Zeitpunkt kommen. Und meistens kommt es unerwartet aus heiterem Himmel. Blicken wir ins Alte Testament. Dort lesen wir ganz viel über das Volk Israel, die Geschichte Israels. Und ihr Lieben, die Geschichte Israels ist auch eine Leidensgeschichte. Es gab immer wieder gute Phasen, wo Gott reich gesegnet hat, wo Frieden, Wohlstand und Freiheit herrschte. Aber es gab auch die grausamen und die leidvollen Phasen. Ein ständiges Auf und Ab, könnte man sagen. Und so beschreibt der Prophet Jesaja in seinem Buch, besonders grausame Zeiten, die das Volk Israel erlebt hat. Und dort wird beschrieben, wie Gottes Gericht über das Volk kommt. Weil sie sich von Gott abgewendet haben, lässt Gott ein Strafgericht über sie kommen. Und sie erleben eine Katastrophe nach der anderen. Mit einer militärischen Übermacht fallen die Babylonier über dieses kleine Volk her. Sie zerstören Jerusalem, sie zerstören den Tempel, die Wohnung Gottes, der heiligste Ort in Israel. Sie verschleppen einen großen Teil der Bevölkerung und auf ihrem Feldzug hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung. Am Ende bleiben Trümmer, bleibt Zerstörung. Und die ehemals stolze Heimat liegt in Schutt und Asche. Ein ganzes Volk ist entwurzelt und heimatlos. Die Verschleppten leben irgendwo in einem fremden Land, fremdbestimmt unter einer fremden Herrschaft, unterdrückt in einer fremden Kultur, einer Sprache, die sie erstmal nicht verstehen. Unvorstellbares Leid, grenzenlose Trauer. Liebe Gemeinde, jeder hat seine eigene Leidensgeschichte. Und meine erste Frage an uns, an dich und mich heute, wie sieht deine Leidensgeschichte aus? Was hast du bisher an Leid erlebt? Und jeder wird aus seinem eigenen Leben berichten können. Sind es vielleicht unerfüllte Wünsche, zerplatzte Träume? Vielleicht ist es der Verlust eines Jobs, eine kaputte Beziehung. vielleicht eine Krankheit, eine Behinderung, seelische Verletzungen. Leid hat ganz, ganz unterschiedliche Gesichter. Es ist der Verlust eines geliebten Menschen. Von aufgeschlagenen Knien über Liebeskummer bis hin zum Todesfall, all das erleben wir als Leid. Und die Palette menschlichen Leides ist riesig. Es gibt so viel Leid, das wir erleben. Das Leid dieser Verschleppten in Babylonien ist unermesslich. Sie sind untröstlich. Das Einzige, das sie trösten könnte, ist zurückzukehren in ihre Heimat. Und so sehr sehnen sie sich nach ihrer Heimat, ihrem vertrauten Umfeld, der vertrauten Sprache, ihrer Kultur, ihren Festen, ihrer Art zu leben, das geschäftige Treiben in Jerusalem. All das vermissen sie in der Ferne, den Tempel, allen voran. Und all das ist nicht mehr von jetzt auf gleich weggenommen. Sie trauern um ihr geliebtes Zion, so wird das hier beschrieben, Zion, Jerusalem. Und in Psalm 137 bringt dieses unermessliche Leid schön zum Ausdruck. Es bezieht sich nämlich genau auf die Situation, die Menschen in der Verschleppung dort in Babylon. An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, jedes Mal, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen dort an den Weiden, wir mochten nicht mehr auf ihnen spielen. Doch die Feinde unterdrückten uns. Die uns verschleppt hatten aus der Heimat, verlangten von uns auch noch Jubellieder. Singt uns ein Lied vom Zion, sagten sie. Fern vom Tempel im fremden Land, wie konnten wir da Lieder singen zum Preis des Herrn? An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten. Eine unermessliche Trauer, die die Menschen hier in der Verbannung erleben. Das ganze Volk ist trostlos und sie sehnen sich so sehr nach Hoffnung, nach einem Hoffnungsschimmer, nach einer Lebensperspektive. Aber alles scheint in diesem Moment so aussichtslos zu sein. Sie sehnen sich nach Trost. Sie sehnen sich nach Linderung ihrer Schmerzen, nach Heilung ihrer Wunden. Aber gibt es überhaupt irgendetwas oder irgendjemand, der hier trösten könnte? Kann es überhaupt Trost geben hier in Babylon? Ich weiß nicht, ob du das Gefühl von Trostlosigkeit kennst, von Hoffnungslosigkeit, von Perspektivlosigkeit. Und vielleicht nicht in dieser Dramatik, wie wir das hier bei dem Volk Israel in der Fremde sehen. Aber wir alle kennen Situationen, in denen wir Trost brauchen. Da sehnen wir uns nach Trost. Warum? Weil Leid unser ständiger Begleiter ist. Weil Leid zu unserer Realität dazugehört, brauchen wir auch immer wieder Trost, um mit diesem Leid, mit dem Schmerzen, mit der Trauer fertig zu werden. Und somit ist Trost ein Grundbedürfnis des Menschen. Ein Grundbedürfnis des Menschen. Und wir sehen das besonders deutlich schon bei den ganz Kleinen, bei den Babys, bei den Kleinkindern. Die tröstliche Nähe der Mutter beim Stillen. Die befreiende Stimme des Vaters oder der Mutter in der Nacht, wenn alles dunkel ist und das Kind Angst hat. Oft reicht es nur, die Schritte zu hören oder ein einfaches Räuspern. Das ist Trost. Der Schutz in den Armen des Vaters, wenn wieder der große Nachbarshund auftaucht. Oder die tröstende Umarmung der Mutter, wenn das Kind gestürzt ist und sich ein Knie aufgeratscht hat. Ein Trostlaster und alles ist wieder gut. So sehr sind wir auf Trost angewiesen. Es fängt ganz, ganz klein in den jungen Jahren an. Jeder Mensch braucht Trost. In Zeiten von Leid, Schmerz und Trauer sehnen wir uns nach Trost, nach neuer Hoffnung. Und da, wo uns Trost verwehrt wird, da bleiben wir im wahrsten Sinne des Wortes trostlos. Der Mensch braucht Trost. Und ich glaube, ich stelle mir das vor, Trostlosigkeit ist einer der schlimmsten Zustände, die ein Mensch je erleben kann. Wenn es keinen Trost mehr gibt, keine Hoffnung, keine Perspektive mehr, dann macht das Leben keinen Sinn mehr. Trostlosigkeit ist einer der schlimmsten Zustände, die ein Mensch erleben kann. Und genau diese Trostlosigkeit erleben die Verschleppten hier in Babylon. Sie sehnen sich nach Trost. Und dann mitten in diese Trostlosigkeit hinein spricht Gott durch den Propheten Jesaja: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Was ist das für eine Zusage? Was für eine Verheißung? In ihrem Leid, in ihrer Trauer dürfen sie durch diese Zusage neuen Mut, neue Hoffnung schöpfen. Denn Gott sagt ihnen zu: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und im Verlauf dann dieser Gottesrede verheißt Gott seinem Volk, und ich sage es mit meinen eigenen Worten: Euer Schicksal wird nicht so bleiben, das verspreche ich euch. Die Zeit eurer Buße wird vorübergehen. Ich schenke euch einen Neubeginn. Ich führe euch zurück in eure Heimat, nach Zion, nach Jerusalem. Der Tempel wird aufgebaut. Ich verwandle euer Unheil in Heil. Ich heile eure Wunden und stelle wieder her, was zerstört wurde. Und schließlich, eure Trauer soll wieder zur Freude werden. Ihr Lieben, allein diese Verheißung, diese Zusage spendet hier schon Trost. Sie wissen, ja, sie müssen noch eine Weile ausharren. Aber es geht vorüber. Gott will uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist die Jahreslosung. Und Klaus-Dieter, du hast uns eben in der Einleitung wunderbar eingeleitet in diese Losung. Eine starke Zusage, eine großartige Verheißung. Und genau mit dieser Zusage dürfen wir in unser neues Jahr gehen. Wir dürfen das ganze Jahr hindurch daran erinnert werden und daran denken, dass Gott auch mich und dich, auch uns trösten möchte, wie einen seine Mutter tröstet. Diese Zusage gilt auch uns. Und wie auch im vergangenen Jahr hat Olga Pollnau auch dieses Jahr ein Bild gemalt zur Jahreslosung. Ein Bild, das uns die ganze Zeit, das ganze Jahr hindurch an diese Losung, an diese Zusage erinnern soll. Danke dir, Olga. Einige haben das vielleicht schon gesehen. Das ist auf dem Frontcover des aktuellen Gemeindebriefs. Alle, die es noch nicht gesehen haben, ich möchte es gerne lüften. Ich habe es oben nochmal an die Leinwand auch geworfen, damit man es von hinten auch sieht. Das ist das Bild zur Jahreslosung 2016, das Olga gemalt hat. Ich möchte gar nicht so sehr auf das Bild eingehen. Ich möchte es gar nicht wirklich interpretieren, sondern die Interpretation gerne euch überlassen. Ich lade euch ein, wann immer ihr hier seid, nach dem Gottesdienst oder auch sonst, geht auf das Bild zu, schaut es euch an. Und ich gebe uns die Frage mit: Wo entdeckst du in diesem Bild den Trost Gottes? Ich denke, jeder wird so seine ganz eigenen Dinge entdecken, den Trost Gottes in diesem Bild. Ich lade uns ein, sich ganz bewusst mit diesem Bild auseinanderzusetzen, ganz bewusst mit der Jahreslosung. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Was aber bedeutet es, dass Gott tröstet? Das habe ich mich bei der Vorbereitung gestellt. Vor allem, was bedeutet es für dich? Was bedeutet es für dich, dass Gott dich trösten möchte, wie einen seine Mutter tröstet? Und ich denke, jeder von uns hat so seine ganz eigenen Assoziationen mit dem Thema Trost. Aus der Kindheit, aus Trosterfahrungen, jeder hat seine ganz eigenen Erinnerungen. Und jeder von uns weiß am besten, was tröstlich ist. Es gibt da nicht das Schema F, es gibt kein Pauschalmuster, wie zu trösten ist. Jeder von uns weiß am besten, wie echter und richtiger Trost aussieht. Aber wenn ich mir die Jahreslosung anschaue, das Erste, was mir auffällt, ist: Gott tröstet selbst. Und dieser Gedanke fasziniert mich. Gott tröstet selbst. Er schickt keinen Vertreter. Er könnte ja auch Engel schicken. Engel, die diese Trostaufgabe für ihn übernehmen. Nein, Gott selbst tröstet. Und wenn Gott tröstet, auch das gehört für mich zum Trost, dann ist das kein billiger Trost. Dann ist das kein Vertrösten auf irgendwann. Dann ist es auch kein Verklären und kein Erklären. Gott redet unser Leid, Gott redet unsere Schmerzen nicht klein. Wir neigen oft dazu. Kopf hoch, wird schon wieder. Nein, ich glaube, so ist Gott nicht. Er verklärt nicht, er vertröstet nicht, er redet unser Problem nicht klein. Stattdessen, und das stelle ich mir unter echtem Trost vor, stattdessen leidet Gott mit. Echter Trost ist Mitleid. Und da, wo jemand nicht in der Lage ist, mitzuleiden, dann kann er auch nicht trösten. Gott hat Mitleid. Was heißt das? Gott weint, da wo wir weinen. Gott trauert, da wo wir trauern. Gott leidet, da wo wir leiden. Martin und Käthe Luther, Martin Luther, wir kennen ihn und seine Frau, auch sie haben in ihrem Leben einige Schicksalsschläge verkraften müssen. Unter anderem ist einer ihrer Söhne gestorben. Und dann heißt es, so wird es berichtet, dass Käthe, die Mutter, laut aufschrie: Wo war denn Gott, als unser Sohn starb? Eine ganz natürliche Frage, eine ehrliche Frage. Wo war denn Gott, als unser Sohn starb? Und dann heißt es, dass Luther antwortete: Dort, wo er war, als sein Sohn starb, er schaute zu und weinte. Ja, ich glaube, das bedeutet es, wenn wir lesen, dass Gott tröstet. Er schaut zu und weint, so wie er geweint hat, als sein eigener Sohn am Kreuz gestorben ist. Das hebräische Wort, das hier für Trost steht, lautet Nacham. Nacham. Und es meint trösten. Es meint sich trösten lassen, es meint übrigens auch bereuen, es hat was mit Buße zu tun. Aber in der Grundbedeutung meint das Wort heftig atmen, und das hat mich wirklich fasziniert. Es meint heftig atmen. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild für Trost. Getröstet werden bedeutet, jemandem so nah zu sein, dass ich seinem Atem spüre und er meinen. Es hat etwas mit Beziehung zu tun, mit Intimität. Getröstet werden bedeutet, endlich frei aufatmen zu dürfen, durchzuatmen, einen befreienden Seufzer loszuwerden, so wie wenn eine Last von einem abfällt. Das ist echter Trost. Und dann lesen wir außerdem, wie Gott tröstet, und zwar wie eine Mutter. Und ich denke, es gibt kein aussagekräftigeres Bild für Trost wie das, dass eine Mutter ihr Kind tröstet. Dass die Mutter ihr Kind in den Armen hält, eng umschlungen, geborgen. Und ich ergänze, natürlich können auch Väter trösten. Das möchte ich auch gerne sagen. Aber der Trost einer Mutter, und das denke ich schon, ist etwas sehr Besonderes, ist irgendwie einzigartig. Ohne Worte. Man braucht nicht viel dazu sagen. Und ihr Lieben, ja, mir ist bewusst, dass Mütter auch nur Menschen sind und dass der ein oder andere auch schlechte Erfahrungen gesammelt hat mit seiner Mutter, vielleicht auch leidvolle Erfahrungen. Aber in der Regel verbinden wir mit Müttern eine ganz starke und innige Beziehung, eine Bindung, Nähe, Zärtlichkeit, Geborgenheit. Und genau darum geht es bei Trost, um diese Beziehung. Und ich finde diesen Gedanken sehr spannend. Es geht hier nicht so sehr um die Qualität des Trostes. Es geht nicht so sehr um die Art und Weise, wie die Mutter tröstet. Es geht um die Beziehung und die Rolle, die die Mutter einfach hat. Sie ist einfach Mutter. Und da könnte der beste Tröster der Welt kommen. Da könnte die beste Seelsorgerin der Welt kommen. Sie könnten über den Trost in ihrer Fülle Bescheid wissen. Sie könnten alle Weisheit haben, die man zum Trost finden kann. Sie können aber nicht trösten, wie es meine Mutter tut. Das macht den Trost meiner Mutter aus. Sie ist einfach meine Mutter. Niemand kann so trösten wie meine eigene Mutter. Und genau das ist die Botschaft der Jahreslosung. Es geht um Beziehung und um die Rolle, die Gott hat. Die Rolle, dass er mein Schöpfer und mein Gott ist. Und niemand kann so trösten wie mein Schöpfer. Und ich wünsche uns, dass dieser Gedanke uns tief ins Herz rutscht. Den tiefsten Frieden und den innigsten Trost finden wir nur bei Gott, der von sich selbst sagt, ich tröste dich wie eine Mutter. Und liebe Gemeinde, wer in Gott Trost findet, für den, und das ist heute die gute Nachricht, für den wird die eigene Leidensgeschichte zu einer Trostgeschichte. Wer in Gott Trost findet, bekommt eine neue Perspektive für das Leben. Wer in Gott Trost findet, für den bekommt diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit einen neuen Sinn. Und genau das ist ja das Leid, das wir erleiden auf der Welt, auf der Erde, dass unser Wunsch, dass unsere menschlichen Bedürfnisse so oft nicht mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Das ist die Diskrepanz von Leid. Wunsch und Wirklichkeit passen oft nicht zusammen. Und wenn Gott tröstet, dann heilt er diese Zerrissenheit zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Dann löst er diese Spannung auf, sodass wir befreit durchatmen können. Nein, das bedeutet nicht, dass er immer unsere Wünsche erfüllt. Es bedeutet, dass Gott uns einen neuen Sinn, eine neue Perspektive schenkt in unserem Leid. Und wer im Leid und in der Trauer einen neuen Sinn bekommt, der findet Frieden. Und genau darum geht es beim Trost, dass wir Frieden finden, Frieden in Gott. Ich komme nochmal zurück zu Fanny Crosby. Die Geschichte war noch nicht zu Ende erzählt. Zu der ganzen Geschichte gehört, dass Fanny Crosby einer der bedeutendsten Lyrikerinnen ihrer Zeit war, obwohl sie blind war. Sie schrieb zahlreiche Gedichte und Musiktexte, obwohl sie blind war. Sie konnte noch nicht mal Blindenschrift lesen. Und das fasziniert mich. Sie hat Texte auswendig gelernt, komponiert und hinterher diktiert. Durch ihr Wirken war sie zu ihren Lebzeiten eine der berühmtesten Frauen in den USA. Und als sie später mit 30 Jahren zum Glauben an Gott kam, wirkte sie in der Erweckungsbewegung mit und schrieb bis zu ihrem Tod mehr als 8000 Kirchenlieder. Eine unvorstellbare Summe an Liedern. Und somit gehört sie auch zu den bedeutendsten Kirchenlieddichterinnen aller Zeiten. Ihr wurde einmal der Titel The Queen of Gospel Songwriters gegeben. Die Königin der Gospel Song Dichter. Und ihre Lieder werden weltweit in unterschiedlichen Sprachen gesungen, zum Beispiel bei uns im Deutschen. Wir kennen es vielleicht, seliges Wissen, Jesus ist mein. Oder das Lied, O Gott, dir sei Ehre. Ihr Lieben, Fanny Crosby hatte trotz ihrer Schicksalsschläge einen tiefen Frieden. Sie fand Trost in Gott. Und so hat Gott ihr eine neue Perspektive geschenkt. Und einmal fragte sie ein Pastor, oder sagte zu ihr mit diesen gut gemeinten Worten, Mensch, es ist so schade, dass der Schöpfer, der sie mit so vielen Gaben überschüttet hat, ihnen ausgerechnet das Augenlicht versagt hat. Und daraufhin soll Fanny Crosby gesagt haben, wissen Sie, wenn ich bei meiner Geburt in der Lage gewesen wäre, meinen Schöpfer eine Bitte vorzutragen, dann wäre es die gewesen, blind zu sein. Warum das? Fragte der Geistliche völlig verdutzt. Und sie sagte, wenn ich einmal in den Himmel komme, würde das das Erste sein, was meine Augen je sehen würden. Entschuldigung, das ist das Angesicht meines Heilands. Ihr Lieben, ihre Leidensgeschichte wurde zu einer Trostgeschichte. Sie fand Trost in Gott. Und ein ganz bekanntes Lied, ein Lied, das mich selbst auch bewegt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ein bekanntes Lied von ihr drückt diesen Trost schön aus. Und ich möchte Ihnen gerne einfach den Text vorlesen. Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Treu ist der Hüter, der über dich wacht. Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt. Gott ist ein Gott, der der Seinen gedenkt. Gott wird dich tragen mit Händen so lind. Er hat dich lieb wie ein Vater sein Kind. Das steht im Glauben wie Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Gott wird dich tragen, wenn einsam du gehst. Gott wird dich hören, wenn weinend du flehst. Glaub es, wie bang dir der Morgen auch graut. Gott ist ein Gott, dem man kühnlich vertraut. Gott wird dich tragen durch Tage der Not. Gott wird dir beistehen in Alter und Tod. Fest steht das Wort, ob auch alles zerstäubt. Gott ist ein Gott, der in Ewigkeit bleibt. Amen.